wünsche Ihnen und euch allen einen guten Morgen zum heutigen Gottesdienst am Karfreitag. Herzlich willkommen. Ich denke mal, alle, die so mindestens ungefähr 40 sind und seit mehr als 20 Jahren hier wohnen, die werden mich wahrscheinlich noch kennen. Für alle anderen will ich für alle Fälle mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Ralf-Peter Jeckel. Ich war schon mal im letzten Jahrtausend Pfarrer hier oben im Hohen Westerwald von 1993 bis 2006, oben auf der Neukirch, von der mich einige noch kennen. Seit 2006 bin ich jetzt Pfarrer in Baldstein und Rodenroth und ja, seit 2023 nur noch mit halber Stelle. Und deswegen in der zweiten halben Stelle bin ich immer dann überall woanders, wo ich gerade am dringendsten gebraucht werde. Und seit 1. April diesen Jahres bin ich mit der zweiten halben Stelle jetzt hier in Liebenscheid, Neukirch und Rabenscheid und teile mir hier die Stelle mit der Iris Kümichel. Der Tagesspruch für den heutigen Karfreitag steht in Johannes 3, Vers 16 und dort heißt es: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und nun lasst uns diesen Gottesdienst zusammen feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zunächst ein paar Abkündigungen. Die heutige Kollekte ist bestimmt für Friedens- und Sozialarbeit in Israel und kommt vor allem Organisationen zugute, die den Dialog und die Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern fördern. Dann laden wir herzlich ein zu den Gottesdiensten an den Osterfeiertagen. Am Ostersonntag gibt es zunächst um 5.30 Uhr hier in der Kirche in Liebenscheid mit Pfarrerin Iris Kümichel eine Osternachtsfeier mit Tauferinnerung und anschließendem Osterfrühstück. Dann um 10.45 Uhr mit Ina Prado einen Ostergottesdienst mit Feier des Abendmahls auf der Neukirch. Und am Ostermontag gibt es dann einen Ostergottesdienst ebenfalls mit Feier des Abendmahls um 10 Uhr in der Kirche in Rabenscheid. Der wird dann von mir gehalten und von Posaunenchor und Kirchenchor musikalisch mitgestaltet. Dann einige traurige Mitteilungen, denn von drei Gemeindegliedern mussten wir in den letzten Wochen leider Abschied nehmen. Am 7. März verstarb Frau Sonja Iris Wehr, geborene Widerstein aus Weißenberg, im Alter von 53 Jahren. Ihre Beerdigung war am 14. März auf dem Friedhof in Weißenberg. Sie stand unter einem Bibelwort aus Psalm 27, Vers 1, wo der Psalmbeter bekennt: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Am 30. März verstarb Herr Ernst Günther Hick aus Liebenscheid im Alter von 92 Jahren. Die Trauerfeier für ihn mit anschließender Urnenbeisetzung war am 11. April auf dem Friedhof in Liebenscheid. Hier lag ein Bibelwort aus Römer 12, Vers 12 zugrunde, wo der Apostel Paulus schreibt: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Und am 5. April verstarb Herr Heinz-Walter Hermann aus Liebenscheid im Alter von 62 Jahren. Seine Beerdigung war am 14. April auf dem Friedhof in Liebenscheid und stand unter zwei Bibelworten. Zum einen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33, Vers 14, wo Gott verspricht: Ich selbst werde dir vorangehen und dich zur Ruhe kommen lassen. Und zum anderen aus Matthäus 14, Vers 27, wo uns Jesus mutmachend zuruft: Fürchtet euch nicht, ich bin es, ihr braucht keine Angst zu haben. Wir verharren eine Weile im stillen Gedenken an unsere Verstorbenen. Und während dieser Zeit der Stille werde ich hier vorne auf dem Altar für unsere drei Verstorbenen 3 Kerzen an der Osterkerze anzünden. Diese Kerzen dürfen Sie als Angehörige unserer 3 Verstorbenen im Anschluss an den Gottesdienst zum Gedenken mit nach Hause nehmen. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das gilt auch noch für uns heute und somit auch für unsere 3 Verstorbenen. Und das schenkt uns eine Hoffnung, die weit über den Tod hinausreicht. Am Ende dieses Gottesdienstes gedenken wir unserer 3 Verstorbenen und ihrer Angehörigen dann auch nochmal im Fürbittgebet. Nun singen wir als erstes gemeinsames Lied, Lied Nummer 91, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, die Strophen 1 bis 4. Wir sprechen als Eingangspsalm im Wechsel Verse aus Psalm 22 im Gesangbuch Nummer 709 unter der Überschrift Herr, sei nicht ferne. Und ich bitte Sie und euch jeweils die rechts eingerückten Verse zu lesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts
aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.
Unsere Väter hoffen auf dich und lassen hoffen, als du ihnen heraus.
Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden.
Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nah, denn es ist dir kein Helfer.
Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile, mir zu helfen. Kommt, lasst uns anbeten. Wir bekennen. Herr, unser Gott, erschüttert stehen wir vor dem Kreuz Jesu, ganz besonders am heutigen Karfreitag. Nicht nur, weil seine Kreuzigung so grausam war, sondern vor allem, weil es unsere Schuld und die unserer Vorfahren war und ist, die letztlich dazu geführt hat. Denn auch wenn wir uns noch so fest vornehmen, in deinem Sinne und nach deinem Willen zu leben, müssen wir doch immer wieder feststellen, wie oft wir es nicht tun und stattdessen in Gedanken, Worten und Werken an dir und unseren Nächsten schuldig werden. Darum kommen wir nun, auch und gerade am heutigen Karfreitag, zu dir und bitten dich, Herr, erbarme dich unser. Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergibt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Darum Lob singet dem Herrn, kommt, erhebet seinen Namen. Wir beten. Herr, unser Gott, heute am Karfreitag denken wir an den Tod Jesu am Kreuz von Golgatha und zugleich an so viel anderes Leid, das wir auch hier und heute noch auf dieser unserer Welt erleben. Darum lass uns immer wieder neu entdecken und verstehen, wie das Leiden deines Sohnes damals und das Leiden so vieler Menschen bis heute zusammenhängen, zu unserem Wohl und Heil. Amen. Die Schriftlesung für den heutigen Karfreitag steht im 2. Korintherbrief, im Kapitel 5, die Verse 19 bis 21. Und dort schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren und ihr Leben danach ausrichten. Amen. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen von Lied Nummer 81, Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, die Strophen 1 bis 4. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ist das Mikrofon eigentlich an? Okay, gut. Der Predigtext für den heutigen Karfreitag steht im Johannesevangelium, Kapitel 19, die Verse 16 bis 30. Und dort lesen wir Folgendes. Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie über das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Judenkönig. Pilatus aber antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, dass sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Herr, unser Gott, segne du unser Reden und unser Hören. Schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, beim Evangelisten Johannes, da ist alles etwas anders. Während Matthäus, Markus und Lukas ihre Evangelien recht ähnlich aufgebaut haben, fallen uns bei Johannes doch deutliche Unterschiede auf. Johannes ist kein Freund von theatralischen Erzählungen. Ihm geht es in erster Linie um die Botschaft, die er weitergeben will und die er gründlich reflektiert. Und ganz besonders um die Bedeutung, die das von ihm Berichtete für seine Leser hat. So fehlen auch in seiner Passionsgeschichte viele von den dramatischen Ereignissen, die uns die anderen Evangelisten berichten. Kein Wort lesen wir da zum Beispiel von Simon von Kyrene, der für den ermatteten Jesus das Kreuz tragen muss. Nichts von Jesu verzweifelter Frage: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch nicht von der Finsternis vor Jesu Tod, dem Entsetzen des römischen Hauptmanns oder dem Vorhang, der im Tempel zerriss. Der Bericht des Johannes über die Passion Jesu ist eher sachlich und relativ nüchtern. Das heißt natürlich nicht, dass Johannes von den anderen Ereignissen nichts gewusst hätte. Die Evangelien von Markus, Lukas und Matthäus kannte er wahrscheinlich alle, bevor er sein eigenes Evangelium geschrieben hat. Aber was die anderen schon geschrieben hatten, das musste er ja nicht unbedingt auch nochmal alles schreiben. Deshalb übernahm er von ihnen nur das Wichtigste und schrieb ansonsten das, was für ihn persönlich von Bedeutung war. Und darunter war dann auch so einiges, von dem die anderen Evangelisten vermutlich nichts wussten. Vor allem lenkt Johannes unsere Blicke auf Personen und auf ihre Gedanken und Worte, die für ihn alle eine tiefere Bedeutung haben. Und da lenkt er im heutigen Text unsere Aufmerksamkeit zunächst einmal auf die Person des Pilatus. Als Jesus bereits am Kreuz hängt, da schreibt Pilatus eine Aufschrift und lässt sie oben am Kreuz anbringen. Jesus von Nazareth, der Judenkönig, so ist dort zu lesen. Und zwar in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache, sodass alle es lesen und verstehen können. Der Sinn dieser Aufschrift bestand zunächst einmal darin, den Vorübergehenden zu zeigen, aus welchem Grund der hier Gekreuzigte eigentlich zu dieser furchtbaren Todesstrafe verurteilt wurde. Ein solches Vorgehen war damals durchaus üblich, denn dadurch sollten alle, die die gekreuzigten Verbrecher dort hängen sehen, davor abgeschreckt werden, sich desselben Verbrechens ebenfalls schuldig zu machen, weil sie dann nämlich wussten, wie sie enden würden. Und im Fall Jesu war diese Aufschrift zugleich auch als Verhöhnung gedacht. Jesu Gegner aber wollten es gerne genauer haben. Nicht der Judenkönig sollte dort stehen, denn in ihren Augen war er es ja auch gar nicht, sondern stattdessen, dass Jesus von sich gesagt und behauptet habe, er sei der Judenkönig. Denn das sei ja sein Verbrechen gewesen, weil er dadurch den Herrschaftsanspruch der Römer in Frage gestellt hat. Aber da spielt Pilatus nicht mit und antwortet unmissverständlich: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Denn so langsam hat er das Rumgenöle von Jesu Gegnern doch satt. Und so wird Pilatus, ohne es eigentlich zu wollen, vom Spötter und Henker letztlich zum Verkündiger der frohen Botschaft. Denn seine Aufschrift ist in den Augen des Johannes natürlich zutreffend und richtig. Und so kann alle Welt nun lesen und sehen, wer da tatsächlich am Kreuz hängt. Dann berichtet uns Johannes davon, dass die Soldaten, die Jesus gekreuzigt haben, Jesu Kleider unter sich aufteilen. Nur sein Untergewand, das ungenäht und von oben bis unten in einem Stück gewebt ist, das teilen sie nicht, sondern sie losen darum, wer es bekommt. Auch das war eine übliche Vorgehensweise damals für die Soldaten, denn zum Wegwerfen war die Kleidung der Hingerichteten ja nun wirklich zu schade. Der eigentliche Grund aber, warum Johannes hier davon berichtet, der liegt wesentlich tiefer. Denn für ihn sind die Soldaten, genauso wie Pontius Pilatus, letztlich zu Zeugen für die Wahrheit geworden. Durch ihr Verhalten bestätigen sie nämlich, dass Jesus wirklich der von Gott gesandte Messias ist. Denn schon im Alten Testament, im Psalm 22, können wir lesen, dass dem Messias genau dies widerfahren wird. Und so zitiert Johannes hier Psalm 22, Vers 19, wo es heißt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Diese Prophezeiung hat sich hier erfüllt. Für Johannes ein weiterer, ganz klarer und eindeutiger Blick dafür, dass Jesus tatsächlich der verheißene Messias gewesen ist. Und dann schildert uns Johannes eine Szene, von der sonst kein Evangelium berichtet. Unter dem Kreuz Jesu, so berichtet Johannes, stehen vier Frauen, darunter Maria, die Mutter von Jesus. Und neben ihr steht der Jünger, den Jesus lieb hatte, so nennt ihn Johannes hier. Seinen Namen nennt er nicht. Und deswegen nehmen auch viele Ausleger an, dass dieser so bezeichnete Jünger niemand anderes ist als Johannes selber. Aber wie auch immer, auf jeden Fall berichtet Johannes jetzt von einer ungeheuer bewegenden Szene, wie ich finde. Denn zunächst sagt Jesus hier zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und dann sagt er zu dem besagten Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Eine beeindruckende Szene. Da steht der Tod Jesu bereits unmittelbar bevor. Doch statt seinen Schmerz und sein Leid oder gar seinen Zorn hinauszubrüllen, wie es andere Gekreuzigte damals taten, führt Jesus noch kurz vor seinem Tod Menschen, die unter seinem Kreuz stehen, ganz neu zusammen. Maria, die gleich ihren leiblichen Sohn verlieren wird, bekommt von Jesus einen anderen Sohn an die Seite gestellt, der künftig für sie sorgen wird. Und der Jünger, der gleich seinen väterlichen Freund verlieren wird, bekommt Maria als neue Mutter zugeteilt. Menschen, die gleich ein gemeinsames Schicksal erleiden werden, werden hier also noch unmittelbar vor seinem Tod von Jesus zusammengebracht, damit sie sich gegenseitig stärken und beistehen können. In der Regel sagt man ja, dass Pfingsten der Geburtstag der Kirche sei. Aber wenn man diese Begebenheit hier bei Johannes liest, dann ist man regelrecht geneigt zu sagen, der Geburtstag der Kirche, der war eigentlich schon früher, nämlich am Karfreitag, hier unter dem Kreuz Jesu. Da, wo Menschen unter dem Kreuz Jesu zusammengeführt werden und eine Gemeinschaft bilden, da beginnt etwas Neues. Da beginnt Gemeinde, und zwar so, wie sie sein sollte, als wechselseitiges Geben und Nehmen unter denen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Und genau das wünsche ich mir auch für uns, die wir als Gemeinde Jesu Christi im 21. Jahrhundert heute am Karfreitag ebenfalls, zumindest bildlich gesprochen, unter dem Kreuz Jesu stehen und sein Leiden bedenken. Dass auch wir uns von Jesus ansprechen lassen und uns von ihm sagen lassen: Hier, schau, all diese Menschen, die ebenfalls an mich glauben und mir nachfolgen, die gehören aufs Engste mit dir zusammen. Das sind alles deine Schwestern und Brüder, deine Eltern oder Kinder. Das sind keine Fremden, sondern Menschen, mit denen ich dich aufs Engste verbunden habe. Ihr seid alle eine große Familie, denn ihr habt niemals weniger Geschwister, als euer Vater im Himmel Kinder hat. Wie viel anders sähe es in unseren Gemeinden und in und zwischen unseren Kirchen aus, wenn wir uns das alle so richtig zu Herzen nehmen würden. Als nächstes berichtet Johannes davon, dass Jesus spricht: Mich dürstet. Und wie er daraufhin mit einem Schwamm voll Essig getränkt wird. Auch damit will Johannes nicht primär darauf hinweisen, wie sehr Jesus gelitten hat, sondern vor allem darauf, dass auch dies schon im Alten Testament, nämlich im Psalm 69, vorhergesagt wurde. Auch dies ist für ihn folglich ein Beleg dafür, dass Jesus wirklich der verheißene Messias war und ist. Und zwar obwohl oder sogar gerade, weil er am Kreuz sterben musste. Und schließlich, und damit endet unser Text, spricht Jesus die Worte: Es ist vollbracht. Und dann neigt er sein Haupt und stirbt. Es ist vollbracht. Was meint Jesus damit? Meint er damit nur, dass sein Leiden nun beendet ist? In den Augen des Johannes sicherlich nicht. Denn dass Jesus schwer zu leiden hatte, war für Johannes nicht das Entscheidende. Und auch Jesus selber hat mit diesen seinen letzten Worten sicher etwas anderes sagen wollen. Vollbracht hat Jesus letztlich sein Lebenswerk. Wozu Gott ihn gesandt hat, das hat er nun vollendet und vollbracht. Und dazu gehörte nicht nur sein Leben, sondern auch und gerade sein Tod. Sein Tod, den er stellvertretend für uns auf sich genommen hat, mit dem er für all unsere Schuld, die uns von Gott trennt, bezahlt hat und dadurch den Weg zu unserem Vater im Himmel wieder freigemacht hat. Das hat Jesus vollbracht durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Wir brauchen das nur noch zu glauben und für uns persönlich anzunehmen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So heißt es im Tagesspruch für den heutigen Karfreitag aus Johannes 3, Vers 16. Und deswegen ist der Karfreitag für uns als Christen auch kein Heldengedenktag, an dem wir eines Menschen gedenken, dessen Leben und Sterben uns stark beeindruckt hat. Denn dieser Tag ist sogar nicht mal ein Trauertag genau genommen, sondern eigentlich sogar vielmehr ein Freudentag. Nämlich ein Tag, an dem wir uns darüber freuen dürfen, dass Vergebung und Versöhnung jederzeit möglich ist. Und dass wir diese Versöhnung auch selber ganz persönlich empfangen und annehmen dürfen. Weil es den Karfreitag gibt, deshalb dürfen und können wir als geliebte, erlöste und versöhnte Menschen leben. Mit Gott und untereinander. Und das ist allemal Grund genug, an einem Tag wie heute froh und dankbar zu sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen von Lied Nummer 85, O Haupt voll Blut und Wunden, die Strophen 1 bis 4. Wir erheben uns zum Gebet. Barmherziger Gott, heute am Karfreitag wollen wir dir danken für den Tod deines Sohnes am Kreuz von Golgatha. Denn für uns ist er letztlich dort gestorben, für uns und unsere Sünden, damit wir Frieden mit dir haben dürfen und als mit dir versöhnte Menschen leben können. Darum hilf uns dabei, dieses große Geschenk, das du uns da machst, nicht auszuschlagen, sondern lass es uns ganz bewusst annehmen und ein Leben lang von deiner Liebe und Barmherzigkeit leben und zehren. Gott, wir bitten dich auch für alle Menschen, die heute leiden und ihr Kreuz zu tragen haben. Bleib bei allen, die leiden und mitunter sogar sterben müssen, weil sie sich zu dir bekennen. Gib ihnen die Kraft, dir die Treue zu halten, auch wenn es oft alles andere als leicht fällt. Bleib bei allen, denen es schwer fällt, sich zu versöhnen und auf andere zuzugehen. Gib ihnen den Mut zum ersten Schritt und mache sie bereit zur Verständigung und Versöhnung. Bleib bei allen, die krank sind an Leib oder Seele, und bei allen, die verzweifelt sind und ohne Hoffnung. Schenke ihnen ganz neu die Hoffnung auf dich und deinen Beistand. Wir bitten dich für alle Menschen, die dein Erbarmen, deinen Beistand und deine Nähe ganz besonders nötig haben. Vor allem für alle Trauernden und für alle Schwerkranken und ihre Angehörigen. Und für alle, die aus welchen Gründen auch immer unter ihrem Leben leiden und gerade Schweres durchzustehen haben. Insbesondere denken wir heute noch einmal an unsere verstorbenen Gemeindeglieder Sonja Wehr, Günther Hick und Heinz-Walter Herrmann, von denen wir in den letzten Wochen Abschied nehmen mussten. Alle drei befehlen wir nun dir und deiner Gnade an und bitten dich, lass sie ruhen in deinem Frieden und lass sie nun schauen, was sie hier auf Erden geglaubt haben. Genauso bitten wir dich auch für ihre Familien und ihre Angehörigen, die nun um sie trauern. Sei du, Gott, jetzt bei ihnen in ihrer Trauer und steh ihnen bei in ihrem Abschiedsschmerz. Schenke ihnen den Trost, den Beistand und die Kraft, die sie jetzt brauchen. Begleite sie auf ihrem Weg durch das Tal der Trauer und lass sie jeden Tag neu merken und spüren, dass du selber nun bei ihnen bist und mit ihnen gehst, mit deinem Beistand, deinem Segen und deinem Geleit. Und schenke ihnen die feste Zuversicht und Hoffnung, dass unsere Verstorbenen nicht einfach nur von uns gegangen sind, sondern dass sie bei dir nun in den besten Händen sind. Und dass wir uns in deinem ewigen Friedensreich eines Tages auch auf ein Wiedersehen mit ihnen freuen dürfen. Herr, unser Gott, wir bitten dich auch für alle, die unter Krieg und Terror leiden. Schütze und behüte sie und schenke ihnen baldmöglichst einen gerechten und bleibenden Frieden. Für alle Verantwortlichen in den Regierungen unserer Welt bitten wir dich, schenke ihnen stets die nötige Kraft und die nötige Weisheit und lass ihnen nie das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen aus dem Blick geraten. Lass sie nicht nach eigener Macht streben, sondern nach Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen, für die sie Verantwortung tragen. Und für uns alle bitten wir dich, schenke uns stets offene Augen, offene Ohren und offene Herzen für die Menschen, die uns brauchen. Schenke uns deinen Segen und dein Geleit und hilf uns zugleich dabei, auch selber für andere Menschen zum Segen zu werden. Und alles das, Herr, was uns heute Morgen noch ganz persönlich bewegt und beschäftigt, all das, wofür wir dir danken wollen und genauso all das, um was wir dich bitten möchten, für uns selbst oder für andere. All das wollen wir dir nun, ein jeder für sich, in der Stille sagen. Und gemeinsam beten wir weiter, so wie es uns Jesus selber gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch Lied Nummer 93. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, alle 4 Strophen. Jetzt hätte ich vor dem Segen erstmal eine kurze Frage. Ich könnte auch sagen, ich hätte mal ein Problem. Und zwar normalerweise stehe ich am Ende eines Gottesdienstes immer am Ausgang der Kirche und gebe dort allen Leuten die Hand. Hier haben wir dummerweise 2 Türen und 2 Ausgänge. Ich kann nicht an 2 Türen gleichzeitig stehen. Wie machen es die Kolleginnen und Kollegen sonst hier in Liebenscheid? Sagen die nur allgemein auf Wiedersehen oder stehen die da oder an einer Tür? Gut, gehen dann die Weißenberger auch mit da raus zum Abschied, oder? Nee? Da muss ich den Weißenberger jetzt von hier aus gut auf Wiedersehen sagen. wenn er Hand gegeben haben will von Weißenberg, dann muss er auch daraus gehen. Allen, die daraus kommen, gebe ich dann auch die Hand zum Verabschieden. Ja, aber zunächst wollen wir uns alle gemeinsam unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.